Moon wird übrigens schon seit Ewigkeiten von Menschen genutzt. Also einige Moonarten, wie eben auch der Schlafmoon, werden wirklich wegen ihrer enthaltenen Wirkstoffe vielseitig genutzt und zählen eben echt zu den ältesten Heilpflanzen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Kräuternote-Podcast. Letztens sah ich es so strahlend rot leuchten am Straßenrand, so zwischen Straße und den Tramschienen irgendwo in der Stadt. Und das waren dann einfach so ein paar Mohnblüten, die an diesem Standort wirklich so ihre Schönheit präsentierten. Doch anstatt nur die Schönheit der Blumen zu bewundern, taucht bei mir jetzt inzwischen immer sofort der Gedanke an Opium auf oder dass es da ja noch was mit Mohn zu beachten gab. Nicht mal an leckeren Mohnkuchen oder Mohnbrötchen denke ich zuerst, obwohl ich die wirklich gern mag. Also dachte ich, muss ich doch mal ein bisschen genauer nachschauen, was das so mit dem Mohn auf sich hat. Und dabei war mir gar nicht so klar, dass das Opium ja nur aus einem bestimmten Mohn gemacht wird, nämlich dem Schlafmohn. Dabei gibt es ja auch noch viele weitere Mohnarten. Also neben dem Schlafmohn zum Beispiel den Klatschmohn und den Goldmohn und den türkischen Mohn. Einige halt. Und der Mohn ist eine Pflanzengattung innerhalb der Familie der Mohngewächse und da gibt es weltweit bis zu 120 Arten, die interessanterweise hauptsächlich auf der Nordhalbkugel wachsen. Und je nach Art wachsen die Pflanzen halt ein, zwei oder sogar gleich mehrjährig und erreichen im Schnitt so Höhen zwischen 30 und 150 Zentimeter. Und Mohn mag wohl Sonne und durchlässigen sandigen Boden. Daher ist er dann auf dem Berliner Sandboden quasi genau richtig. Manche Vertreter wie der türkische Mohn eignen sich aber auch wohl ganz gut für die Pflanzkübel. Die Pflanzenteile haben halt so einen weißen oder auch gelblichen Milchsaft, der dann eben ja zum Teil auch giftige Alkaloide enthält. Und was auch noch typisch ist für die Mohngewächse, sind dann die kugeligen bis länglichen Kapseln, die eben die vielen kleinen zahlreichen Samen enthalten. Und dabei handelt es sich um sogenannte Porenkapseln, also eine Form der Kapselfrüchte, die wirklich nur bei wenigen Pflanzengattungen so verbreitet ist. Und damit erfolgt die Verbreitung folgendermaßen. Wenn sich der Stängel jetzt also durch Wind oder Berührung so zur Seite neigt, dann fallen die Samen aus den Poren wie aus einem Salzstreuer. Und die ölhaltigen Samen können dann eben schwarz, braun, dunkelgrau oder weiß sein und sind halt recht klein und so ein bisschen nierenförmig. Der kleine Sandmohn hat übrigens so Kronblätter, die sich nicht wie beim Klatschmohn überlappen. Ansonsten ist er allerdings genauso verwendbar, vielleicht nur ein bisschen weniger wirksam. Und der Klatschmohn ist ja der, der so extrem rot blüht und eben keine Opiate enthält wie der Schlafmohn. Und der Schlafmohn blüht in der Regel violett, rosa oder weiß. Mohn wird übrigens schon seit Ewigkeiten von Menschen genutzt. Also einige Mohnarten, wie eben auch der Schlafmohn, werden wirklich wegen ihrer enthaltenen Wirkstoffe vielseitig genutzt und zählen eben echt zu den ältesten Heilpflanzen. Bereits in dem altägyptischen Papyrus Ebers aus dem 15. Jahrhundert vor Christus wird Mohn erwähnt. Und auch in Europa war der Mohn schon seit mehr als 5000 Jahren bekannt. Darauf weisen nämlich zum Beispiel Funde in den Schweizer Pfahlbauten hin. Also Mohn gehört damit auch mit zu den ältesten Kulturpflanzen in Mitteleuropa. Und seit etwa 1100 bauen auch die Chinesen den Schlafmohn zu medizinischen Zwecken an. Aus dem alten Griechenland belegen auch schon archäologische Funde, dass die Griechen eben das Opium dann für entsprechend kultische oder auch medizinische Zwecke gebraucht haben. Und die Mohnkapsel war da halt ein Symbol für den Schlafgott Hypnos, für Morpheus, den Gott des Traumes, für Nyx, die Göttin der Nacht und für Thanatos, den Gott des Todes. Und in der römischen Mythologie ist Klatschmohn übrigens die heilige Blume von Ceres, also der Göttin der Fruchtbarkeit und des Ackerbaus. Und noch ein Funfact zu Ceres, von ihr leitet sich dann wohl auch das Wort Cerealien für Getreide und Frühstücksflocken ab. Kommen wir näher zum Klatschmohn. Der Klatschmohn wird auch Feldmohn oder Seidenmohn oder auch Feuerblume genannt. Das ist dann ja wirklich passend, wenn er doch so leuchtend rot in der Gegend rumsteht. Und hast du dich ansonsten auch mal gefragt, warum er jetzt Klatschmohn heißt? Und da heißt es wohl, dass der Name auf ein Liebesorakel zurückgeht. Also man hat dann oder Kinder haben dann so die Blätter auf Hand oder Stirn gelegt und dagegen geschlagen. Und je lauter der Knall dann war, desto größer der Liebeserfolg. Der Klatschmohn hat also, wie gesagt, diese knallroten Blüten. Und bei ihm ist dann noch die Besonderheit, dass die Kronblätter so am Grunde eben schwarz gefleckt sind. Und er ist einjährig und kann so bis 80 cm hoch werden. Und meist, da wird er dir vielleicht auch über den Weg gelaufen sein, wächst er einfach so wild auf Getreidefeldern oder an Wegrändern oder auf Schuttplätzen. Und hier und da schleicht er sich halt auch irgendwo mal in die Stadt ein. Also ich meine, diese Grünstreifen zwischen Straßen oder Trams oder Schienen sind ja auch Wegränder. Und ja, sowohl die Stängel als auch die gefiederten Blätter sind halt so ein bisschen leicht behaart. Und der Klatschmohn hat halt weißlichen Milchsaft. Er enthält natürlich damit auch Alkaloide, aber eben keine Opiate. Weshalb man ihn manchmal auch Seidenmohn nennt, ist halt, weil die Kronblätter der Blüten dann eben so ein bisschen wie zerknitterte Seide wirken. Die fallen übrigens dann leider auch schon nach wenigen Tagen wieder ab. Und dann bildet sich halt diese zylindrische Fruchtkapsel aus, in denen dann diese vielen tausend kleinen Samen zu finden sind. In diesem Falle meistens dunkelbraun. Und die Samen können halt genauso eingesetzt werden wie die in der Bäckerei eingesetzten Samen vom Schlafmohn, sind halt allerdings ein bisschen kleiner und nicht ganz so aromatisch. Wenn man jetzt die Samen allerdings in der trockenen Pfanne anröstet, ergibt sich trotzdem ein mandelartiges Aroma. Im Gegensatz zum Schlafmohn enthalten die Samen halt keine nennenswerten Mengen an Morphin und sind in dieser Form auf jeden Fall essbar und ja, eignen sich halt eher eben, ne, weil sie so ein bisschen neutraler schmecken und nur so einen milden, nussigen Eigengeschmack haben, eher dazu, die dann so über Brot oder Brötchen zu streuen. Und eben für Mohnkuchen oder eben so Mohnfüllung werden halt schon in der Regel dann die Samen des Schlafmohns verwendet, weil die eben so diesen typischen intensiven Mohn- und Nussgeschmack besitzen. Wie gesagt, also die Klatschmohnsamen sind auf jeden Fall essbar. Der Milchsaft der Pflanze ist halt so ein bisschen leicht giftig, den findet man dann ja auch in Stängeln und Kapseln. Im Gegensatz dazu ist dann allerdings beim Schlafmohn fast die gesamte Pflanze stark giftig, mit Ausnahme eben von den reifen Samen, die als Lebensmittel völlig unbedenklich sind. Also aus den Blüten vom Klatschmohn kannst du dir dann auch einen Tee machen. Und der Mohn färbt halt wirklich die Teemischung dann so. Also da reichen schon wenige Blätter und du kriegst ein richtig schönes, gutes Rot hin. Und ansonsten, ja, schmeckt er halt relativ weich und samtig, ohne so einen intensiven Eigengeschmack. Und ja, am besten erntest du die Blätter dann für den Tee vormittags, möglichst relativ zeitnah nach dem Aufblühen, damit eben die Blütenblätter nicht schon wieder abgefallen sind. Und trocknest sie dann auch zügig, damit die Farbe erhalten bleibt. Der Tee soll eben reizlindernd und beruhigend wirken und wird in Erfolgsheilkunde zum Teil eingesetzt, eben bei Husten und bei nervöser Unruhe oder Schlafstörung. Zumeist werden die Mohnblätter, die Blütenblätter im Tee halt aber vorwiegend ja, zur optischen Verbesserung, also als Schönungsdroge eingesetzt und nicht mehr so wegen der früher genutzten lindernden Wirkung bei Husten. Neben dem Klatschmohn gibt es dann noch den Goldmohn, der vorwiegend in Kalifornien vorkommt und wohl auch die Staatsblume von Kalifornien ist. Und der hat so gelbe Blüten, die sich dann auch bei Sonne öffnen und, ja, wenn die Sonne weg ist, wieder schließen. Und da werden dann eben die oberirdischen Teile genutzt und das ist wohl auch eine alte Heilpflanze der Ureinwohner Amerikas. Und da wurde er als Schmerzmittel verwendet. Also wie gesagt, Klatschmohn und Goldmohn gelten halt beide so ein bisschen als schwachgiftig und eignen sich daher jetzt nicht so wirklich für naturheilkundliche Anwendungen. Ja, und dann gibt es eben noch den Schlafmohn. Das ist dann nun also der Mohn, der für die Opiumgewinnung zuständig ist und aber auch ja, dessen Samen eben zum Backen verwendet werden. Im Zweiten Weltkrieg war Mohn wohl in Deutschland weit verbreitet, also er hat auch unglaublich viele Vitamine, ne? Vorwiegend B-Vitamine und super viele Mineralien, die da enthalten sind. Also da ist alles drin, von Kalzium über Magnesium und Natrium und Kalium und Eisen und Phosphor und Zink. Und da hat das Reichsministerium für Ernährung eben Mohn vermehrt anbauen lassen. Weil die Samen kann man dann ja auch als Nahrungsmittel und eben auch zur Ölgewinnung verwenden. Also so ein hochwertiges Mohnöl kann dann schon mal in der Feinschmeckerküche, aber auch für Hautpflegeprodukte genutzt werden. Und alle Teile des Schlafmonds enthalten eben Morphium und auch andere Alkaloide. Die sind nämlich dann in hoher Konzentration halt vor allem in dem Milchsaft enthalten. Und aus diesem Milchsaft, der aus den Samenkapseln gewonnen werden kann, können dann eben Opiate hergestellt werden. Also diesen Saft erntet man, indem man so unreife Kapselfrüchte einritzt und dann läuft er da halt so raus und trocknet draußen quasi und wird dabei auch so ein bisschen bräunlich. Und ja, da sammelt man dann eben diese getrocknete Form und das ist dann eben auch das Betäubungsmittel Opium. Und der Name Opium stammt übrigens aus dem Griechischen und bedeutet auch so viel wie Säftchen. Und ja, also wie gesagt, zur Gewinnung von Opium werden diese eben noch grünen Mohnkapseln, die aber schon richtig schön dick angeschwollen sind, ja, stellenweise angeritzt. Zum Beispiel werden sie dann eben abends angeritzt und dann kann man am Morgen die schon getrockneten und braun verfärbten Milchsaftteile sozusagen abkratzen. Und das ist dann das sogenannte Rohopium. Und diesen Vorgang wiederholt man dann halt mehrmals, bis die Fruchtkapsel halt eben, ja, überall angeschnitten ist sozusagen. Und eine Kapsel kann dabei wohl so 20 bis 50 Milligramm Rohopium liefern und das enthält dann ungefähr 3-23% Morphin. Und dieses durch das Einritzen der Kapseln gewonnene Rohopium kann dann wiederum in chemischen Laboren zum Beispiel zur Herstellung eben von halbsynthetischen Drogen genutzt werden, wie zum Beispiel Heroin. In der Bundesrepublik wird Mohn daher dann in den 50er Jahren in das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen und damit war der Anbau dann natürlich verboten. Inzwischen dürfen Landwirte halt so einige Sorten mit einem recht geringen Opiatgehalt in Deutschland wieder kultivieren. Der Anbau ist aber definitiv genehmigungspflichtig und wirklich streng reglementiert, also man braucht da echt eine Sondergenehmigung der Bundesopiumstelle. In Österreich ist der Anbau von Schlafmohn übrigens legal und auch dort blickt er auf eine jahrhundertelange Tradition zurück. Nicht erlaubt ist natürlich dann der Mohnanbau zum Zweck der Suchtgiftgewinnung. Was sind jetzt also so diese bekannten Wirkstoffe des Schlafmohns? Also der weiße Milchsaft der unreifen Samenkapsel enthält, wie gesagt, Alkaloide, wie zum Beispiel Morphin und Codein. Und die beiden Substanzen werden ja als starke Schmerzmittel eingesetzt. Also Morphin ist eines der stärksten, bekanntesten Schmerzmittel, während Codein dann eben zusätzlich auch als Hustenstiller bei starkem Hustenreiz eingesetzt wird. Codein wird im Körper übrigens teilweise sogar noch in Morphin umgewandelt. Und dann gibt es auch noch Alkaloide wie Papaverin oder Noscarpin und die kann man auch als Relaxantien, also als Entspanner sozusagen für unwillkürliche Muskeln einsetzen. Opium ist wie gesagt halt ein starkes Betäubungsmittel und war ja lange Zeit das meistverwendete Schmerzmittel in Europa. Und im 18. und 19. Jahrhundert nach Christus wurde dann die verdünnte Opiumtinktur Laudanum ja auch populär und wurde eben, ja, quasi in der Regel dann allgemein als Schmerz- und Beruhigungsmittel eingenommen. Und noch später rauchte man das Opium dann in einer Mischung mit Tabak und ab dem 17. Jahrhundert entstanden ja dann diese sogenannten Opiumhöhlen, von denen man ja immer schon mal gehört hat. Bei Mohnkuchen und Mohnbrötchen übrigens können diese Opiate dann eben durch das Erhitzen im Ofen reduziert werden. Wie gesagt, die Schlafmohnsamen sind eben sehr klein und so ein bisschen nierenförmig und da sie dann meistens blau sind, wird dieser Mohn auch als Blaumohn bezeichnet. Aber wie gesagt, also man kann Mohnsaaten in allen möglichen Farben bekommen, also es gibt weiße, graue, blaue und auch blauschwarze Mohnsaaten und die weißen Sorten stammen dabei wohl meist aus Indien und eine bekannte graue Sorte ist dann der Waldviertler Graumohn. In Deutschland werden meistens die blauen Sorten gehandelt und die stammen halt zumeist aus der Türkei, aus Tschechien, Ungarn oder Australien. Also der Morphingehalt jetzt in den Mohnsaaten ist halt dann in der Regel wirklich, wirklich gering und daher gesundheitlich unbedenklich, aber es kann natürlich zu Schwankungen kommen. Je nachdem, welche Sorte verarbeitet wurde, wo die Herkunft der Mohnsaat ist, was der Erntezeitpunkt war und eben natürlich dann auch, wie die Herstellung gelaufen ist, weil ja beim Schlafmohn wird halt der Milchsaft in der Kapselfrucht und im Stängel und den Blättern gebildet. Das heißt, in den reifen Samen ist er halt nicht enthalten, aber Ja, bei der maschinellen Ernte halt können natürlich dann auch die Mohnkörner sozusagen noch mit dem Milchsaft in Kontakt kommen. Wie gesagt, der Schlafmohn wird schon seit dem Altertum eben unter anderem zur Schmerzlinderung verwendet. Und dabei fanden dann eben die Blätter, Kapseln und Samen Verwendung. Und im Mittelalter wurde dann auch das aus dem Mohn gewonnene Opium als Bestandteil von sogenannten Schlafschwämmen zur Narkose bei chirurgischen Operationen eingesetzt. Opiumtinktur wurde übrigens dann auch bei Magen-Darm-Krämpfen, Durchfall und sogar bei seelischen Leiden verschrieben. In der Homöopathie wird der Schlafmohnsamen auch sehr geschätzt, weil er eben ja diese starke schmerzstillende Wirkung hat und zudem aber auch beruhigend und krampflösend wirkt. Allerdings aufgrund der Suchtgefahr eben, die mit seiner Einnahme einhergeht, ja, wird er halt nur in Ausnahmefällen eingesetzt. Also zum Beispiel eben in Form von Morphium dann bei Krebs im Endstadium. Morphin wird dann eben zur Schmerzbekämpfung bei starken Schmerzen, aber auch bei chronischen Schmerzen verschiedenen Ursprungs eingesetzt. Naja, und natürlich auch als Rauschdroge missbraucht. Und Morphin kann eben psychisch und auch physisch abhängig machen. Und ja, bei Überdosierung von Morphin kann dann sogar der Tod durch Atemdepression einsetzen. Papaverin wird übrigens auch bei Krämpfen des Magens und der Gallenblase und des Darms, aber auch der Harnwege und auch bei Nierenkoliken eingesetzt. Also sowohl was die Heilwirkung angeht oder die entsprechenden Wirkstoffe, die im Mohn sind, als auch die kulinarischen Einsatzmöglichkeiten, da ist der Mohn doch wirklich eine spannende Pflanze. Und siehst du jetzt auch die nächste Mohnblume noch einmal anders an? Auf jeden Fall erfreue dich bitte an ihrer Schönheit und der Intelligenz der Natur. In diesem Sinne, bleibe wild und würzig. Bis zum nächsten Mal, deine Anja.